Und ich glaube nicht, dass die Brands gut damit fahren, wenn die das in den nächsten Jahren weiter so machen.
Big facts.
Ja, there will be some hype shit, some collab, you will see.
You heard it here first, das wird was Großes.
Leute nur reinzuholen, die sagen, das ist cool und die morgen wieder was anderes sagen, das ist doch nicht nachhaltig.
Es muss nicht alles immer sofort weg sein, damit es cool ist.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von O-Schun. Mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und Mr. Fabian Ferbs-Gorsler.
Grüezi miteinander.
Grüezi miteinander. Und bevor wir in die Episode gehen, natürlich an dieser Stelle wieder unser Giveaway dieser Episode. Und da Shoutout an das gesamte Team von A Few bzw. A Few Goods nach Düsseldorf. Die bringen uns in dieser Episode ein wunderbares Giveaway mit. Und zwar den 15th Anniversary Yamazura Sneaker. Ein wahnsinnig guter Schuh, vor allen Dingen ein sehr hochwertiger Schuh. Und wer sich die Frage stellt, was ist eigentlich A Few Goods und was hat das mit einem Sneaker zu tun, der sollte auf jeden Fall unser damaliges Interview und unsere Episode auschecken. Da wird alles darüber erzählt, denn, muss man an der Stelle auch sagen, A Few ist der erste europäische Retailer, der tatsächlich einen komplett eigenen Schuh kreiert hat. Sehr nice, davon könnt ihr einen gewinnen. Außerdem gibt es noch on top die Möglichkeit vom 20. Oktober bis zum 27. Oktober, also wenn ihr das heute am Sonntag hören oder gucken solltet, eine Woche lang mit dem Code OHAG-20, blenden wir nochmal ein, aber ich wiederhole es nochmal, OHAG-20, 20% auf alle A Few Goods Pieces zu bekommen und on top, wer innerhalb dieser ersten Woche seine Bestellung aufgibt, da wird noch eine Person vom A Few Goods Team gezogen, der dann seine gesamte Bestellung auch noch for free bekommt. Der kriegt sozusagen sein Geld zurück. Wenn das nichts ist, ja, was ist er denn? Hat mein Sportlehrer zumindest immer gesagt. Also, kommentiert dieses Video, abonniert diesen Kanal und hinterlasst einen Kommentar. Ach nee, habe ich schon gesagt. Ach ja, liken noch. Und wenn ihr gut drauf seid, was ihr natürlich seid, auf jeden Fall auch bei Spotify und bei Apple Podcasts 5 Sterne hinterlassen oder eine gute Bewertung oder einfach alles zusammen. Das auf jeden Fall tun. Dann seid ihr mit dem Lostopf. Und wie gesagt, mit dem Code OHAG-20 könnt ihr da auch noch mal ein paar Prozente abgreifen. Das ist sehr nice. Viel Erfolg und wir gehen in die Episode. Und da war ich ja zuletzt in Paris und habe einen kleinen Vlog mitgebracht und schaut dort an der Stelle an die Person, die gesagt hat, dass sie gerne mehr Architektur gesehen hätte, wofür das Sneaker in O Sneaker Media natürlich steht, ne? Ist klar. Naja,
du hast ja gezeigt, wie Tom Hanks lebt, ne?
Stimmt, ich habe gezeigt, wie Tom Hanks lebt, ja, also von daher war schon Architektur mit drin. Aber da gibt's ja einen Vlog zu, den ihr euch auch auf YouTube auf jeden Fall auch reinfahren könnt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Dementsprechend Paris-Content kann man ja sehen. Aber du warst in Tokio und da gab es keinen Vlog, deswegen würde ich natürlich gerne erstmal von dir hören, wie war es überhaupt am anderen Ende der Welt?
Also es war eine ganz andere Welt, sage ich mal so. Es gab aber auch eine Story für die, die uns auf Instagram folgen.
True.
Ein paar Snapshots und ja, ich war vor 5 Jahren schon mal in Tokio, diesmal jetzt wieder, was heißt alleine, ich habe einen Kumpel dort getroffen, aber jetzt nicht geschäftlich, nicht mit der Familie, ich konnte wirklich tun und machen, was ich wollte.
Aber Kumpel getroffen, also habt ihr euch vor Ort getroffen oder seid ihr auch zusammen hingeflogen? Oder wohnt ihr da sogar?
Er ist aus London geflogen, okay. Mit Air China. War nicht die beste Idee, to be honest.
Echt, wieso?
Er fand den Standard halt nicht so gut, ne? Und ja, seine Sache, ne?
Womit bist du geflogen?
Swiss, deswegen Grütze miteinander. Oh. Ich bin über Zürich geflogen. Ich hab überlegt, ob ich Konnichiwa sage oder Grütze miteinander.
Okay, jetzt hat sich das wegen auch aufgeklärt. Ich habe mich schon gewundert.
Nein, ich war ein paar Stunden in Zürich und einfach krass, was da ein Sandwich im Flughafen kostet. Ne? Flughafen ist ja sowieso teurer, aber Schweiz ist einfach nächstes Level. Aber Tokio.
Aber hast du eins gekauft?
Nein.
Ich weiß, dass ich das, also es ist jetzt 10 Jahre her, dass ich das letzte Mal in der Schweiz war und ich habe dann Döner gekauft für 12 €.
Bro.
Fuck my life.
Burger King, 27 € für ein Sandwich. Just the Sandwich.
Fuck.
27. Also Schweizer Franken, aber es ist ja mittlerweile 1:1.
Und auf der anderen Seite verdienen die natürlich auch ein paar Euro mehr, ne? Also das muss
ja,
man auch
nicht
sagen,
jeder,
aber das
der
ist schon
in Zürich am Flughafen ist.
Ja, natürlich.
Ne?
Ja, klar.
Anyway, Tokio war geil. Richtig gutes Shopping. Das beste Essen. Und wie gesagt, es ist einfach eine andere Welt. Ich glaube, man kann es irgendwie nicht anders beschreiben. Es ist schwierig auch, das einfach in Worte zusammenzufassen, rüberzubekommen. Ich glaube, man muss einfach da gewesen sein. Es ist, glaube ich, Tokio ist natürlich ganz anders als der Rest von Japan, genauso wie Berlin ganz anders ist als der Rest von Deutschland oder New York und LA und Amerika oder London und England. Aber ich würde sagen, man muss es einfach gesehen haben, das, ja, die Leute sind einfach total anders drauf, alle super freundlich, ne? Die Gastfreundlichkeit ist einfach next level. Und alles dort ist durchdacht, ne? Die Toiletten, die Sitze sind warm im Zug, ne? So, und also so bequem
warm. Also wenn die in Deutschland warm wären, würde ich mir Sorgen
genau, machen. Genau, genau. Aber da ist es halt normal und richtig nice. Alles ist sauber. Ich hatte teilweise Probleme, Sachen wegzuwerfen, weil es gab keine Mülleimer. Und dann habe ich mich gefragt, so, wie kann diese Stadt so sauber sein, aber es gibt nirgends einen Mülleimer, weil die Leute das einfach mit nach Hause nehmen und dort dann wegwerfen.
Ach, wirklich?
Ja, crazy. Oder du kaufst irgendwas zum Essen, was weiß ich, to go, und dann bringst du es halt wieder zurück zu dem Restaurant und wirfst es dann dort weg.
Ah, okay.
Einfach crazy anders, und ich würde jedem empfehlen, der das kann, die Chance hat, mal Japan auszuchecken. War richtig, richtig nice.
Man sagt das ja über viele Großstädte, aber Tokio mindestens hat auch diesen Effekt, dass Leute sagen, wenn du in Tokio bist, du kriegst keinen Schlaf. Ist das so?
Also wir haben relativ wenig geschlafen und das war bei Design. Wir wollten früh morgens raus, haben ein bisschen Kultur, ne? Wir haben jetzt nicht nur geshoppt und gegessen. Klar haben wir davon viel gemacht, aber wir haben auch viel Kultur mitgenommen, Tempels uns angeschaut. Wir wollten jetzt auch nicht nur da sein, wo die ganzen Touristen sind, Harajuku, Shibuya und so weiter, sondern wir waren, das heißt etwas abseits, immer noch sehr zentral, unser Hotel in Akasaka, aber sind dann auch weiter Richtung Norden und etwas weiter raus. Als wir, ich habe ein bisschen Research gemacht und Sabukaru gelesen, und da stand ja dann auch drin, wo die besten Izakayas sind und so weiter und so fort. Und manche sind dann auch ein bisschen weiter weg, und wir haben gesagt, ja gut, dann checken wir halt diese Nachbarschaft aus, auch wenn da kein Supreme-Laden ist oder so. Und es war die beste Entscheidung, es war einfach so, so nice.
Und vom Geld her, also man sagt ja auch, Tokio schon nicht ganz so preisgünstig.
Du kannst relativ günstig essen. Ja. Wenn du jetzt in die Hype-Spots gehst, die auf TikTok kursieren und wo alle hinwollen, erstens wartest du dann fast eine Stunde für Mittagessen, weil die Spaces auch teilweise sehr klein sind. Ne? Manche Restaurants hatten nur, wir waren in einem Pizzaladen, da konnten nur 7 Leute sitzen. Und
ja gut, das wird dann ein bisschen schwierig.
Ja, aber war worth it. Ne? Wir haben zusammen, also mein Vater war auch kurz da, der kam aus Thailand und hat uns dort quasi besucht. Wir waren zu dritt, haben 3 Pizzen gegessen, hatten 3 Salate als Vorspeise und jeder konnte All You Can Drink Iced Tea trinken. 21 Euro insgesamt. Also das war schon ziemlich gut.
Das ist ja mega günstig.
Das war richtig gut. Aber du kannst dann natürlich auch sehr teuer essen.
Ja, dann, klar. Aber ich meine jetzt, ne, wenn man so sich den Durchschnitt anschaut, weil ich habe ja jetzt gerade auch wieder den Vergleich zwischen Berlin und Paris, und man merkt schon, es hat sich stärker angeglichen. Es war vor 10, 15 Jahren nochmal eine ganz andere Hausnummer, was ich jetzt nicht gutheißen möchte, weil das heißt, zeigt eher, dass die Preise in Berlin angestiegen sind. Aber man hat trotzdem noch so dieses Momentum, ja, Paris, wenn du essen gehst, 2, 3, 4, 5 Euro zahlst du dann schon auch nochmal im Vergleich mehr.
Ich würde sagen, wir haben relativ viel auch gegessen und die Qualität, zum Beispiel Sushi und so. Sushi ist ja nicht günstig hier. Und wenn man dann die Qualität vergleicht, kriegst du da viel günstiger gutes Sushi als hier. Und so würde ich den Vergleich ziehen.
Okay, in Paris kriege ich auf jeden Fall auch viel geileres, günstigeres Baguette als in Deutschland. Genau. Das ist definitiv.
Ich glaube, so muss man es sehen. Man muss halt lokal essen. Ne? Wenn du jetzt irgendwas isst, was selbst in Japan reingeflogen wird, dann wird es natürlich teuer sein. Oder du gehst halt in diese Hype-Restaurants, Fine Dining, klar, dann kannst du auch bis oben
gar
zahlen,
keine
was
Frage,
du willst.
Aber es war natürlich überall.
Es war relativ preiswert. Ich würde sagen, der Flug war teuer und die Hotels sind nicht günstig, zumindest in Tokio. Wir waren einen Tag in Osaka, um ein Fußballspiel uns anzugucken. Aha. Richtig nice. Und Osaka ist deutlich günstiger. Alles, ne? Essen, Hotels. Wir haben, glaube ich, wir hatten ein riesen Hotelzimmer und haben, wir waren nur eine Nacht da. Ich glaube, das waren zu zweit, haben wir 45 Euro gezahlt.
Wow, dann sage ich jetzt mal kurz nicht, was ich in Paris beziehungsweise zuletzt in Amsterdam bezahlt habe. Und gerade auch Amsterdam ist in den Preisen, was Hotels anbelangt, so krass gestiegen. Ja. Die haben ja auch einen Baustopp. Die dürfen ja gerade aktuell keine neuen Hotels bauen oder auch eröffnen, weil ja die Stadt sagt, wir müssen ein bisschen die Touristen begrenzen. Wir dürfen nicht mehr unendlich viele reinlassen. Und dementsprechend auch so City Tax macht sich ja mittlerweile daran fest, wie teuer die Nacht ist, also prozentual.
Ja.
Also das hat auf jeden Fall ordentlich reingehauen letztes Mal, als ich da die Rechnung gekriegt habe.
Kann ich mir vorstellen.
Ja. Aber schön, es klingt sehr gut. Jens von Overkill Shoutout an dieser Stelle war ja auch vor geraumer Zeit in Tokio, hat danach auch sehr viel Gutes zu berichten gehabt. Bei mir auf der Bucketlist steht es auch noch drauf. Also von daher sehr schön, sehr nice, freut mich sehr. Du in Tokio, ich in Paris. Nächstes Mal bringst du auf jeden Fall einen Vlog mit, würde ich vorschlagen.
Auf jeden Fall, let's do it.
Dann lass mal checken, was wir heute an den Füßen tragen. What's on my feet today? Fang gerne an.
Ich fange an. Ich habe passend zu meinem orangenen Stussy Cardigan, der sehr schön fluffig und weich ist und sehr bequem ist, für die, die auf YouTube mitgucken, meine Kith Ronnie Feig Asics Gel Cayano 12,1 in dem New York Knicks Colorway, sage ich mal so gerne. Ja, richtig cooler Schuh. Wie gesagt, passt ganz gut zu meinem Outfit, ist bequem. Und leider habe ich beim zweiten Mal tragen da Fett Ketchup drauf gekleckert. Deswegen konnte ich den jetzt nicht so wirklich posten.
Schade, aber, dass es nicht Kürbissuppe war, wäre wenigstens orange gewesen.
Ja, also der Ketchup sieht jetzt so ein bisschen orange aus, sieht man hier an der Toebox. Aber wie gesagt,
aber ist ein schöner Schuh. Das kriegst du bestimmt wieder raus.
Ja, mal gucken. Ich habe ihn noch nicht geputzt, deswegen. Und was hast du?
Ist auch so geil, dass du immer so, ja, ist Fleck draus, mir jetzt auch irgendwie egal. Mach jetzt nicht so auf.
Ey, es ist ein Schuh, ne?
Ja, aber kann ja auch gut mit seinen Sachen umgehen. Podcast.
Ja, ja.
Ich habe heute den Born and Raised Nike SB Dunk Low am Fuß gehabt. Ich habe damals schon diese rot-rosa-pinken Laces reingezogen, die eigentlich ein bisschen unpraktisch sind, weil sie doch durchaus recht dünn dazu tendieren zu reißen. Aber wenn man nicht dran rumreißt, dann geht's irgendwie auch. Auf jeden Fall wahnsinnig guter Schuh, habe ich auch echt schon lange nicht mehr angehabt und letztens wieder auf einem Foto gesehen und dachte so, der muss mal wieder an den Fuß. Finde es ist mit einer der besten Nike SB Dunks des letzten Jahres. Natürlich mit der traurigen Geschichte, dass der Founder gestorben ist. Aber auch abseits davon, gerade in der Kombination mit den Laces, einfach wahnsinnig schön, sehr geil, poppt gut, schöner Schuh. Das ist heute an meinem Fuß. Wer sich fragt, zumindest wer das Video schaut und vielleicht mal so ein bisschen hier auf den Tisch geguckt hat, wir haben hier so Zettel liegen, so Zettelstreifen. Wer sich jetzt fragt, was zur Hölle soll das eigentlich? Wir haben eine ganz besondere Episode heute vor unserer Nase. Und zwar haben wir zusammen mit euch 10 Hot Takes, 10 Fragen, 10 Statements zusammengesammelt und werden die gleich mal vortragen und davon dann einfach so random 5 Stück picken und über diese diskutieren. Also, Hot Takes, random, es wird extrem spannend. Wir haben alles Mögliche dabei, von Nike über Adidas zu New Balance hin zu 30 Jahre von, ich sag jetzt nicht, worum es geht, oder auch dem Comeback von und dem Bringback von. Also wirklich eine bunte Mischung, ein bunter Blumenstrauß, eine Fröhlichkeit, die seinesgleichen sucht. Und wir fangen jetzt erstmal an, die jeweiligen Themen mal kurz einmal vorzutragen, sie dann in diesen Hut, den ich gerade auf meinem Kopf trage und jetzt in die Mitte von uns beiden lege, reinzuschmeißen und dann fischen wir mal ein bisschen was raus und ich bin gespannt, was es wird. Aber erstmal die 10 Themen.
So, Fabs, let's go. Ich fange an.
Ja.
Thema Nummer 1, Wales Bonner's Back. Ist sie Adidas Geheimwaffe?
Okay, kannst du zusammenknüllen und in den Hut schmeißen.
Kobe.
Ja, fast. Fast getroffen, aber schon nicht schlecht. Okay, Thema Nummer 2. Nike SB bringt nach Jordan 1 und Jordan 4 bald einen Nike Air Max 95 SB und einen Air Force One SB. Was ist von der Skateboarding Unit noch zu erwarten?
Let's go. Kobe.
Oh, nice. Switch.
Aber ich hab's auch ein bisschen einfach, es liegt besser zu mir.
Nothing muss man
zugeben.
Ja. Also, Thema Nummer 3. Air Jordan 1 Off-White. Hype, Comeback oder Verzweiflungsstart?
Thema Nummer. Jetzt müssen wir eigentlich einen anderen Spieler noch?
Bin sehr konzentriert jetzt.
Okay. So. Ja, okay. Thema Nummer 4. Putter hat einen Nike Air Max 90 Wave angekündigt. Konsequent oder langweilig? Warte. Shaq. Siehst du, der ist nämlich daneben gegangen. Ist wie Freiwürfe damals von Shaq. Danke.
Das war aber ein Dank von dir.
Ja, fast.
Thema Nummer 5. Arma Manier bleibt in den Regalen liegen. Sind Collabs am Ende?
Oha, let's spicy see. One.
Red hot spicy.
Next one. Kids wird nächstes Jahr 30. Ist er der wichtigste Subculture-Film ever?
Let's see. Das war jetzt 7, ne?
Ich habe nicht mehr mitgezählt, aber ja. 7.
Sauconys Momentum. Schafft die Brand den New Balance Move?
Oh. Schaffst du jetzt den guten Wurf? Move.
Of course.
Wow. Alter, der war so weit daneben.
Der war jetzt so schlecht.
Oh, jetzt muss ich hier vom Boden aufheben. Warte, Steph Curry.
Das war ein Alley-Oop.
Ah, nicht so. Ja. Kommst du da dran?
Ja, wenn ich aufstehe.
Der Tisch ist zu lang. Ah, sehr gut. Dankeschön. Was haben wir noch? Skateboarding ist und bleibt der wichtigste Einfluss auf die Mode. Mhm. Rein in den Hut.
Let's do it. So, Thema Nummer 9. Nike wirft CEO John Donahue raus und holt Elliot Hill aus dem Ruhestand. Ist das die Rettung für den Swoosh?
Aha. Und last but not least. Alle sind Influencer. Setzen die Brands bei ihrer Auswahl der Partner und der Gestaltung ihrer Events aufs falsche Pferd?
Deep
das
question.
Sind die 10 Themen, die wir hier haben, alle versammelt in diesem Hut. Und Fabs, du darfst dir den jetzt einmal rüberziehen und das allererste Thema rauspicken. Mal schauen, was es wird. Und ich bin so, sehr gespannt. Hot Take, Thema Statement, was auch immer, Nummer 1 wird.
Okay, ich mische jetzt die Themen und guck nicht hin. Thema Nummer 1 wird... Kids wird nächstes Jahr 30. Ist er der wichtigste Subkulturfilm ever?
Ja, und die Antwort ist ganz klar, natürlich. Kids ist einfach eine Legende. Also wie Larry Clark diesen Film aufgesetzt hat mit den Leuten, von denen fast keiner wirklich Schauspieler war. Und diese Stilistik aus New York der 90er Jahre eingefangen hat. Natürlich eingebettet in dieses krasse Thema der, also AIDS-Epidemie, ja, 90er Jahre, aber vor allen Dingen das Thema halt AIDS, ungeschützter Geschlechtsverkehr, auch unter Jugendlichen, jungen Heranwachsenden, diese Eindringlichkeit, die gezeigt wird, irgendwie auch so ein bisschen dieses Nonchalante, ja, ja, passt schon, ja, tatsächlich auch so YOLO, ne, so you only live once, ja, ja, wir machen schon, wir leben im Moment und dann aber plötzlich dieser Hammer mit der, so, ja, du hast HIV, du bist HIV-positiv, wie ändert sich das Leben, was passiert hier plötzlich, dazu dann aber wiederum auch so ein bisschen Day-in-the-Life-Charakter zu zeigen. Hey, so, was passiert morgens? Sie gehen aus dem Haus, sie besorgen sich Weed im Central Park. Dann läuft erstmal A Tribe Called Quest mit Oh My God. Auch der gesamte Soundtrack, der damit eingebettet ist. Dann sind sie im Park. Es wird irgendwie gezeigt, wie ein Blunt gebaut wird. Auch so, ne, mit tatsächlich, also ein richtiger Blunt. Jetzt nicht mit irgendwie noch Zigaretten mit dabei, sondern so, ne, diese Situation, wie er sagt, so, ja, eine Philly nehmen, ne, die Zigarre, mach sie auf, mach sie leer, pack Weed rein, mach's nass, mach zu, so wirklich so eine Anleitung auch, wo man sich selbst so als Jugendlicher damals sagt, ah, okay, warte, lass mich kurz mitschreiben, so geht das, also braucht man Blunt, ah, alles klar, interessant. Und dann diese Skateboard-Szene natürlich auch irgendwie dieses Maß an Rassismus und auch Homophobie irgendwie, gleichzeitig dann aber auch eingebettet in so eine Situation wie, ja, es ist eben Mitte der 90er Jahre, es ist ein toughes Thema. Gut, dass wir mittlerweile woanders angekommen sind, leider aber auch trotzdem nicht überall. Also Homophobie, Rassismus gibt's leider immer noch. Dann aber auch dieses Skateboarding-Aspekt, dann eine meiner Lieblingsszenen, wie die Crew einfach über diesen Mittelstreifen läuft, wie sie aussehen, welche Sachen sie tragen. Natürlich auch gerade mit Start Supreme 94, also der Film kam 95, das heißt so die damalige Supreme Crew im Bereich Skateboarding war mit am Start, aber auch so dieser Vibe, den Supreme damals auch schon hatte. Das heißt, viele Leute, die damals in dem Film waren, waren ja Teil dieser Crew und eben auch am Store. Das kommt noch mit rein. Ganz viel New York Vibe ist noch mit dabei, also Graffiti. Generell, wie gesagt, auch dieser Hip-Hop-Soundtrack. Diese Geschichte rund um Casper und Telly und wie die Connection auch ist und wie, also dieses Clown in Läden und auch wirklich einfach so, es ist sozialkritisch auf der einen Seite, gleichzeitig zeigt es irgendwie aber auch eine Art Entertainment, ohne dass man aber auch sagt, oh, ich finde das jetzt alles total toll. Oh, HIV ist ja egal und Clown ist cool und irgendwie Homophobie, so gar nicht, sondern es ist irgendwie sehr ungetrübter, ungeschönter Blick auf eine Situation Mitte der 90er Jahre in New York. Und wenn man sich das wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, aber ganz explizit auch in so einer Kleinstadt anschaut, hat man das Gefühl, man blickt wirklich gerade auf den Status quo.
Ja.
Natürlich ist es eine Momentaufnahme, natürlich ist es nicht überall in New York so, natürlich ist es auch nicht überall auf der Welt so, gar keine Frage. Aber ich finde, das ist ungeschönt extrem gut eingefangen. Plus eben, es sind halt eben nicht alles Schauspieler. Und natürlich auch viele traurige Geschichten, die danach passiert sind, Leute, die gestorben sind, Harold Hunter, Shoutout, Pro-Skateboarder, für den gibt es ja den Harold Hunter Memorial Day auch in New York, dass dort immer jedes Jahr einmal so ein Skateboard-Day zu seinen Ehren stattfindet. Generell vieles, Chloe Sevigny, die eine krasse Schauspielerin danach geworden ist, jetzt gar nicht unbedingt so starmäßig, sondern vielmehr noch in so einem, jetzt Arthouse ist auch übertrieben, aber in so einem, wie du immer so schön sagen würdest, if you know, you know.
So eine Muse, ne? So,
ja, auch für viele, auch dann später auch im Supreme-Kontext, die häufig auch wieder herangezogen oder auch im Themenbereich Fotografie. Larry Clark, der danach mit Ken Park ja nochmal einen super eindrucksvollen Film auch gemacht hat, der so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Fortsetzung ist, aber so eine ähnliche Stilistik hat. Ich vergleiche das immer so ein bisschen zwischen wie Jackie Brown, kein klassischer Nachfolger von Tarantinos Pulp Fiction ist, aber eine ähnliche Stilistik hat. So. Und so ist es ein bisschen auch mit Ken Park aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, für mich ist Kids einer der besten Coming-of-Age- und auch Subculture-Filme. Extrem viel Inspiration, extrem gute Momente, extrem krasse Szenen. Auch gut gealtert, was das anbelangt. Also man kann sich den Film auch 2024 und dann nächstes Jahr zum 30-jährigen 2025 anschauen und immer noch sagen, okay, krass, so war das wohl, so ist es irgendwie auch heute noch. Und er gibt mir extrem viel. Für mich zusammen auch mit La Haine unter anderem, also der Hass, dem nicht unbedingt französischen Pendant, aber auch da Coming of Age, Subkultur, Milieustudie irgendwie auch. Auch ein bisschen un-Hollywood-esque, kein Popcorn-Kino, sehr viel zeigt. Für mich ist das sind so Filme, die ich finde, muss man gesehen haben, die gehören dazu. Und für mich, wie gesagt, Kids, einer der besten Filme aller Zeit, nicht nur subculture-wise.
Ja, ich glaube, du hast es ganz gut gesagt. Der ist einfach sehr real, der Film, ne?
Dadurch, ja, das dass trifft's. Die Leute authentisch real und real.
Sind, ne? Der ist authentisch. Die Storyline war damals relevant, auch wie du gesagt hast, nicht überall, aber schon, es gab solche Geschichten, es gibt die immer noch heutzutage, 30 Jahre später, vielleicht ein bisschen anders, weil es jetzt, keine Ahnung, mehr Handys gibt und was weiß ich, aber das Fundament bleibt immer noch, ne? Diese Geschichte ist immer noch relevant, die ist relatable, man kann die heute noch gucken und sagen so, oh, I feel that, ne? Und wenn man dann so ein bisschen weiter ins Mainstream geht, diese Coming-of-Age-Story, die gibt's ja eigentlich überall und die spielt sich ja immer eigentlich ganz gut und kommt immer ganz gut an. Du hast dann, wie gesagt, ein bisschen mehr Mainstream, aber in the UK, Skins. Ne? Dann hast du stimmt. Euphoria.
Da gab's auch noch
Mid-90s.
Adulthood gab's als britischen Film auch. Der
Kid
so ein bisschen
Adulthood, ne?
Stimmt, Kid Adulthood.
Kid Adulthood,
ja, ja.
Adulthood.
Und dann Adulthood, genau.
Und es waren diese, you know, like, Drogen, Partys, Alkohol, jung sein, irgendwie individuell sein wollen, aber trotzdem dazugehören und so, dieser innere Kampf, den eigentlich jeder Teenager hat, mal mehr, mal weniger, das ist so für mich, das liegt da at the center of diesem Film und ich glaube, deswegen hat der damals so gut funktioniert, deswegen ist er immer noch ein Kultfilm und deswegen hat er immer noch diese Relevanz, die für mich auch in den nächsten 30 Jahren vielleicht nicht verloren gehen werden.
Es ist so, dass als ich meine erste Hausparty zu Hause geschmissen habe, mit, glaube ich, 16 oder sowas, als die Eltern raus waren und man dann gesagt hat, alles klar, kommt mal alle vorbei und so, da war es für mich ein ganz, ganz wichtiger Fakt, dass auf dem Fernseher im Wohnzimmer Skateboard-VHS liefen. Das war für mich unfassbar wichtig, weil ich das bei Kids gesehen habe. Die hängen zusammen rum, saufen, rauchen, keine Ahnung was, und dann laufen Skateboard-Filme. Und das war für mich auch extrem wichtig. Tatsächlich waren auf der Party nur so 2-3 Leute, die auch was mit Skateboarding zu tun hatten. Die anderen hatten das gar nicht. Und trotzdem war mir das wichtig und ich wollte das unbedingt für den Vibe haben. Und auch heute zum Beispiel, wenn ich eine extrem weite Chino anziehe und dazu Chucks, das ist das, was Casper da in dem Film getragen hat. Also es erinnert mich auch daran. Nicht, dass ich jetzt in den Supermarkt gehe und halt irgendwie 50 O's Bottle Bier mäßig dann klaue, indem ich meinen Schritt vorne Reißverschluss aufmache und die Flasche da so reinstecke, während ich mir die Hose in die Socken gepackt habe und so. Wobei, wäre jetzt ja auch die Frage, hat Bushido damals eigentlich dieses Hose in die Socken eigentlich aus dem Film genommen? Man weiß nicht. Aber das tue ich natürlich nicht, aber trotzdem, dieser Film hat extrem viel Einfluss auch genommen, auch dann später auf den Zeitgeist und diese Supreme Collab, die es ja auch mit dem Film Kids gab, die ist so wahnsinnig gut und ich ärgere mich so sehr, dass ich die Pieces damals verpasst habe, beziehungsweise nicht gekauft habe, kaufen konnte und dann später nicht direkt im Resale geholt habe, weil es sind so Teile, die tauchen so gut wie nie auf. Da nochmal irgendwie das Shirt mitzunehmen, weil da ist ja halt diese Szene drauf, ne, wie Casper da so langläuft und man sieht so richtig, wie die Flasche in seinem Hosenbein so rausguckt irgendwie und so. Und auch diese Übersetzung da auf Deutsch, so Dingsack und den ganzen Scheiß, das hat sich ja auch dann irgendwie, ich meine, dann hat man damals den Film halt eben auf Deutsch geguckt und nicht auf Englisch und das hat sich dann auch so ein bisschen mit in den Sprachgebrauch übernommen und so. Oder auch dieses auf jeden, so, oder riecht nach Erdnussbutter und dieser Quatsch. Also all diese Sachen, oder kann nicht mehr gehen, kann nicht mehr stehen in der U-Bahn mit dem Typen, der keine Beine hat und auf dem Skateboard durchgerollt ist und solche Geschichten. Also es ist so ein krasser Film mit so krassen Szenen, wie gesagt, ist für mich immer noch einer meiner Lieblingsfilme überhaupt und einfach eine unfassbare Wichtigkeit. Ich bin gespannt, was man zum 30-Jährigen nächstes Jahr macht. Es gibt ja jetzt schon aktuell so eine Dokumentation. Es gab auch, glaube ich, von der Weiß mal so eine Sammlung von Fotos behind the scenes und so weiter, was sie zusammengetragen haben. Man kriegt schon einiges an Material. Es gibt auch ein Interview, glaube ich, von der Weiß. Ich glaube, Epically Latered über Larry Clark sogar, wenn ich mich gerade nicht täusche. Also man findet auf jeden Fall auch einiges, wenn man sich da nochmal reinhören möchte. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil.
Nice.
Next one.
Jetzt bist du dran.
Oh, ich hol mal den Hut. Also, fang den Hut. Ich misch nochmal durch.
Thema Nummer 2.
Schau nicht rein und mal gucken, was wir picken. Ich würde ja ehrlicherweise voll gerne über den Pata MX-90 Wave reden, ne?
Ich auch.
Bin gespannt, ob das Thema kommt oder nicht. So, was haben wir hier? Also, oha. Thema Nummer 2. Alle sind Influencer, setzen die Brands bei ihrer Auswahl der Partner und der Gestaltung ihrer Events aufs falsche Pferd?
Boah, das ist eine große Frage, die, glaube ich, eine große Antwort verdient hat. Aber meine Antwort ist, it depends, ne? Ich glaube, es hängt davon ab, was die Brand machen will mit den Influencern. Ich glaube, wenn die authentisch sein wollen, wenn sie langfristig was aufbauen wollen, wie zum Beispiel New Balance, dann ist es vielleicht der falsche Weg, immer auf den hottesten, neuesten Influencer oder InfluencerIn zu setzen. Aber ich glaube, es ist nicht das Schlimmste, was eine Brand machen kann, weil die, ich sage jetzt Influencer, aber die Creatives, die Collaborator, die sind ja für einen guten Grund auch zumindest in dem Moment hot, ne? Und ich würde nicht sagen, dass ich jetzt weniger Respekt für einen Collaborator habe, wenn er mal für Saucony was macht, dann für New Balance, dann für Asics und dann für Adidas. Ronnie Feig macht das ja auch mit vielen Brands. Und
das ist für mich ein ganz anderes Level.
Klar.
Das ist für mich ein ganz anderes Level. Also wir sprechen in dem Fall ja nicht von DesignerInnen. Und auch da, finde ich, ist es natürlich auch eine Frage, über die man, oder zumindest ein Thema, über das man streiten kann, sollte ein Designer oder eine Designerin von heute auf morgen immer zwischen den Brands hin und her hüpfen? Ist man in dem Moment Teil dieser Brand oder ist man nur jemand, der etwas damit reingibt oder betrachtet man es sogar von außen? Was mir bei diesem Thema ein wenig negativ aufstößt in den letzten Monaten und Jahren, ist diese fehlende Brand-Loyalty, die so eine Brand aber total gerne hätte. Das heißt, die haben eine Liste von Leuten und gehen nur nach Reichweiten, nur nach Engagement, nur nach Community. Es ist rein zahlendriven. Mhm. Und wir sehen doch gerade bei den Brands, Beispiel Nike, was es mit dir macht, wenn du nur nach Zahlen guckst. Und dann ist es eine Person, die ist heute bei New Balance und sagt, hey, New Balance, so eine krasse Brand, total cool. Und das war's dann, was diese Person zu sagen hat, weil mehr kann die Person auch gar nicht sagen. Mehr hat sie sich damit ja nicht beschäftigt. Und natürlich will nicht alle über einen Kamm scheren, keine Frage. Aber trotzdem ist es häufig so, hat sich nicht mehr damit beschäftigt, sagt nur, ist cool, danke, dass ich hier sein darf. Guck mal hier, free drinks, hier eine Veranstaltung, wir fahren mit dem Schiff über die Spree, das war's. Am nächsten Tag bei Puma. Yo, Puma ist so eine coole Brand, schön, dass der Puma, was auch immer, Speedcat wieder zurück ist. Yo, bei aller Liebe, du bist 21, du hast gar nicht mitbekommen, dass der Speedcat schon mal da war. Und jetzt sagst du auf der anderen Seite, Puma, oh, voll cool, jetzt schippern wir wieder über die Spree, danke, free drinks. Und dann am nächsten Tag geht's zu Adidas. Yay, ich laufe einen Marathon, Halbmarathon, schau doch dann Adidas, voll cool. Also mir fehlt einfach der Mehrwert. Und das ist das, was Brenner Hashtag zuletzt auch, schau doch an der Stelle, mal angemerkt hat. Du hast mittlerweile in den Front Rows nur noch Leute, die dir die Sachen zeigen. Aber niemand mehr, der dir das auch erklärt. Und das ist das, was mir fehlt. Es ist ja nicht verwerflich zu sagen, ey, Puma cool, New Balance cool, Nike cool. Und es ist auch nicht verwerflich, vieles zu mögen. Sagt ja keiner, dass du immer so die hard nur auf einer Brand hängen musst. Aber wenn du es nicht tust, dann erklär doch wenigstens, was dahinter steckt. Erklär doch, was du da Front Row siehst. Erklär doch, was du auf dem Event siehst. Mach dich doch ein bisschen schlau. Ist doch auch gar nicht schwer. Und ist doch am Ende des Tages doch das, was die Brand haben möchte. Weil wenn alle da nur noch stehen und sagen, cool, 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 wie nachhaltig ist das? Das ist das, was mir fehlt.
Ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, was die Brands haben wollen. Sonst würden sie sich ja solche Leute ins Boot holen.
Eigentlich also, sollten sie, oder anders gesprochen, sie sollten es wollen. Und sie tun es gerade nicht. Und ich glaube, das ist zu kurzfristig gedacht. Leute nur reinzuholen, die sagen, das ist cool, und die morgen wieder was anderes sagen, das ist doch nicht nachhaltig.
Ich glaube,
das ist gerade nur für den Effekt. Das ist gerade nur für den Moment. Das ist mir persönlich zu wenig.
Ich glaub, der Mix,
sag mir, warum du es cool findest oder nicht.
Der Mix macht es. Ne? Du brauchst auf jeden Fall Leute, die Kontext reinbringen können, und jemand wie Brenda Hashtag, jemand wie uns, der auch so ein bisschen die Stories feiert und die Historie, die Geschichte und so weiter und so fort. Aber du sagst es, Marketing, Sales ist ein Stück weit auch ein Numbers Game, und du brauchst halt auch diese Leute, die so ein bisschen mehr pushen. Ich verstehe total, was du meinst. Ich glaube, es ist gerade ein bisschen zu weit in die eine Richtung gerückt, und es müsste wieder mehr in die andere rücken, und dann würde so ein gesunder Split, ich sage jetzt einfach mal so ein 60-40-Split sein oder sowas, ne? Oder 70-30, egal. Ne?
Wäre mir trotzdem zu wenig. Weil, guck mal, was doch inspirierend ist, ist doch eigentlich das. Ich meine, wir sehen doch mittlerweile alle, was passiert. Du machst TikTok auf, du machst Instagram auf, du machst YouTube auf, keine Ahnung was. Du siehst das doch. Du siehst doch den Release, du siehst doch die Fashion Show, du siehst doch das Event. Natürlich ist es was anderes, wenn du, keine Ahnung, ich denke an diese erste Pharrell Louis Vuitton Show auf der Brücke Pont Neuf, da zu sitzen und das live mitzuerleben, ist natürlich nochmal ein ganz anderer Film. Aber trotzdem, du konntest es ja im Livestream angucken, du konntest dir die Sachen durchlesen, du siehst es doch, ja. Und wenn du einigermaßen Geschmack hast, kannst du ja auch entscheiden, finde ich das cool oder finde ich das nicht cool. Wo sind denn aber die Leute, die dir die Hintergründe erklären, die vielleicht auch sagen, ey, schon mal drüber nachgedacht, das ist das, was dahinter steckt. Das und das ist die Idee, warum die Fabrics benutzt werden, warum die Pattern benutzt werden, warum die Inspiration da und daher kommt. Weil manchmal ist das doch dann auch der Moment, wo man dann denkt so, ach so, jetzt verstehe ich das große Ganze. Ja, okay, mit dem Blickwinkel betrachtet finde ich es dann doch wiederum interessant. Und eigentlich soll es auch darum gehen, dass man sagt, wie finde ich Mode eigentlich? Finde ich es interessant? Kleidet mich das gut? Habe ich eine Geschichte, die zu erzählen? Es kommt da die Emotion. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die sagen einfach nur, ich ziehe mich an und fertig. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber trotzdem, ehrlicherweise so dieser Spruch aus Der Teufel trägt Prada, ja, wo sie dann auch so erklärt, nein, das ist nicht blau, das ist Azurblau, weil der Designer damals hat sich das und das gedacht und dann trickle down in die anderen Bereiche und jetzt trägst du das einfach nur und du denkst, du trägst einfach irgendwas, aber nein, das tust du nicht. So, da ist schon ein bisschen was Wahres dran. Man muss das nicht alles zu ernst nehmen, aber trotzdem, mir fehlt es einfach, dass da Leute sind, die ein bisschen tiefer reingehen, die ein bisschen mehr erklären, die auch mal für was stehen und die Brand-Loyalty zeigen, statt heute das, morgen das, übermorgen das und nichts anderes sagen als, danke, dass ich hier sein darf, ist cool.
Ja, ich würde sagen, es sind nicht nur die Leute, es sind auch, also es fehlt mir auch bei den Medien, Entschuldigung, bei den Blogs. Ne?
Also, es gibt doch keine mehr. Welche Blogs gibt es denn noch?
Genau, Complex, Sneaker Freaker, Heist & Byte, die Hypebeast, ne? Also die großen, aber für mich machen die jetzt auch viel zu viel News und das ist das oder das kommt dann und dann raus, das kostet so und so viel, bla bla bla, ne? Oder der und der war bei der und der Show und hat das und das gezeigt und Leute fanden es gut. Aber mir fehlt da, selbst bei den Blogs, und ich glaube, die haben eine größere Verantwortung als die Brands, diese Geschichten zu erzählen. Oder zumindest mehr Verantwortung als jetzt diese Influencer, ne? Quote-unquote. Weil diese Blogs haben ja jetzt mittlerweile seit 15, 20, 25 Jahren diese Geschichte miterzählt. Und ich will jetzt nicht sagen, so, oh, seitdem ich weg bin, blablabla, ne? So sage ich es nicht. Aber als ich damals bei Heist & Byte geschrieben habe, habe ich immer versucht, Kontext mit in die Newspost mit reinzubringen. Warum ist dieser Schuh überhaupt wieder da, ne? Oder was hat den damals zu einem Kult-Sneaker gemacht?
Und dann können die Leute immer noch sagen, ja, finde ich cool oder finde ich nicht cool, genau.
Und bei mir oder mir fehlt halt diese Information immer mehr, ob das jetzt bei einem Blogpost ist oder über Social Media. Mhm. Ich glaube, das sollte auch ein Dialog sein zwischen Follower und Blogs und nicht nur so, das ist passiert oder das kommt jetzt raus. Ne?
Ich will dir da nicht widersprechen in dem Sinne, weil natürlich, du hast ja auch den Blick drauf und wenn du sagst, es ist dir zu wenig, dann ist es dir zu wenig. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass da weniger passiert. Also ich glaube, da ist immer noch viel Kontextualisierung mit bei. Ich finde auch, dass gleichzeitig trotzdem ein Influencer, ein Content Creator, name it, und damit meine ich gar nicht Leute, die zwangsläufig irgendwie 50, 60, 100.000 haben. Du kannst ja auch, bist ja auch ein Influencer, also jemand, der eine Inspiration bieten kann, eine positive Beeinflussung im besten Fall, auch wenn du nur 100 Follower hast oder so. Ja. Für mich war es immer dieses Beispiel vom Schulhof, so wenn du dich da hinstellst so und was zu erzählen hast, dann hast du irgendwann ein paar Leute, die dir zuhören. Also im Endeffekt bist du da auch schon Influencer. Mir fehlt aber, wie gesagt, einfach, dass Geschichten erzählt werden. Es ist einfach nur, guck mal, hier ist ein Produkt, das ist toll, danke, dass ich hier sein darf, das ist das Event. Und die Events sind auch nur noch darauf ausgelegt, dass vermeintlich viele Leute mit Reichweite kommen, die dann irgendwas in die Kamera halten und sagen, danke, dass ich da bin. Aber mal diesen Gedanken dahinter zu hinterfragen, so was soll das eigentlich? Was steckt hinter dem Produkt? Was steckt hinter dem Event? Was ist der größere Gedanke? Das ist doch eigentlich das Spannende, weil das ist das, was ich sehen möchte. Mhm. Ich möchte die Inspiration bekommen, dass mir jemand erzählt, was passiert da eigentlich? Warum ist es so, wie es gerade ist? Dass es natürlich auch gerade Brands gibt, denen das nicht mehr so wichtig ist und dann es auch gar nicht so viel zu erzählen gibt. Ja, das mag auch sein. Aber das ist mir einfach zu wenig. Erzähl mir was darüber. Und ich kann dann am Ende des Tages immer noch entscheiden, finde ich es cool oder finde ich es nicht cool. Ist es mein Ziel oder ist es nicht mein Ziel? So, darum soll es ja auch gar nicht gehen. Aber sag doch mal ein bisschen mehr als einfach nur, cooles Produkt, danke. Das ist mir einfach zu wenig. Und ich glaube auch, dass es nicht nachhaltig ist, dass wir in eine Zeit kommen werden. Man merkt ja auch schon, die Influencer wollen ja auch Personal Brand sein. Ja, aber wofür stehst du denn dann eigentlich? Um mir schöne Fotos zu zeigen? Ja, dann bist du vielleicht ein cooler Fotograf, eine coole Fotografin. Das ist dann natürlich auch in Ordnung, eine Berechtigung. Aber wenn du doch in diesem Fashion-Aspekt unterwegs bist und nichts anderes machst, als nur zu sagen, ja, guck mal, so sieht das aus, das ist mir einfach zu wenig. Und deswegen finde ich es viel geiler, wenn Leute da draußen unterwegs sind und auch sagen, guck mal, das ist das, was ich sehe. Das ist das, was mein Geschmack ist, aber das ist auch das, was ich dir darüber erzählen kann. Das ist das, was ich recherchiert habe, journalistisch auch, redaktionell. Und jetzt kannst du entscheiden, ob du das cool findest oder nicht, aber wenigstens kriegst du von mir den gesamten Kontext. Und das zeige ich dir. Dann sag ich, geil, dafür habe ich früher den The Hundreds Blog gelesen, dafür habe ich mir früher YouTube-Videos von Leuten angeguckt, dafür habe ich mir früher Influencer und Content-Creator auf Instagram reingefahren oder auch meinetwegen auf TikTok. Eine Meinung, eine Haltung, ein bisschen mehr als einfach nur, guck mal hier. Und ich glaube nicht, dass die Brands gut damit fahren, wenn die das in den nächsten Jahren weiter so machen.
Nee, auf jeden Fall. Wir sehen den Trend ja bei Nike, wie du gesagt hast. Und vielleicht braucht es auch einfach eine Korrektur, so eine Marktkorrektur, oder eine, was heißt Markt, eine Culture Correction oder sowas, ne, wo dann alles so ein bisschen mehr und mehr mau wird, mehr und mehr meh. Und dann merken es die Brands endlich und dann gibt es einen Shift. Ne? Also ich glaube, der wird nicht von alleine kommen. Ich glaube, wird erst kommen, wenn sie dann merken, ah, das kommt bei den Leuten jetzt wirklich verbreitet nicht mehr gut an.
Aber dafür müssen die Leute auch bereit sein, wieder Bock drauf zu haben, sich damit zu beschäftigen. Und es ist viel zu viel einfach nur Produkt, Posting, hoffen auf Reichweite, Engagement, damit die nächste Brand sagt, oh, die Zahlen sehen ja gut aus, die Person buchen wir jetzt wieder. Das ist einfach zu wenig. Das ist keine Beschäftigung damit. Ich gucke mir doch auch niemanden an, der über Fußball, Basketball, Football oder was auch immer spricht, indem er einfach nur sagt, da rollt ein Ball, da wirft einer auf den Korb. Nee, Mann, erzähl mir ein bisschen mehr darüber. So, und ja, es ist eine Geschmackssache, ob der eine sagt so, wow, der Dunk ist heftig und der nächste sagt so, ja, die Stats von Michael Jordan 1992 waren so und so und 1994 sah das so und so aus. So, ja, klar, der eine kann tiefer in die Materie, der andere nicht. So, ist ja klar, Geschmackssache, aber bitte ein bisschen mehr als einfach nur so, Michael Jordan hat einen tollen Dunking gemacht. Ja, Bro, sehe ich auch.
Ja.
So, das ist das Ding. Next one. Ich schiebe dir den Hut der Themen rüber. Oh, vielleicht nennen wir die Episode so.
Den Hut der Themen.
Der Hut der Themen. Ein Hut tut gut.
Okay, ich mische jetzt wieder mal.
Thema Nummer 3.
Thema Nummer 3. Putter.
Yes!
Hat ein Nike Air Max 90 Wave angekündigt. Konsequent oder langweilig?
Willst du, soll ich?
Mach du.
Ja?
Ja.
Es ist eigentlich beides. Wenn man ehrlich ist, ist es beides. Also erstmal Shoutout an Edson. Edson hat den Schuh jetzt in Chicago, wo er war, um den Marathon zu laufen. Das finde ich übrigens auch heftig. Weil als wir bei Patta in Amsterdam waren, rund um den Release vom Chloro, war es schon so, dass dann immer so die Frage kam, so wo ist denn Edson gerade? Und so, ja, der läuft gerade noch, weil er sich auf den Chicago-Marathon vorbereitet. Und dann habe ich so mitbekommen, wie er wohl, also so nach dem Motto, naja, eigentlich müsste ich heute Abend trainieren, aber wir feiern heute Abend 20 Jahre. So, ich kann ja natürlich jetzt nicht die Party sausen lassen, aber gleichzeitig muss ich trainieren. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend, deswegen schaut er an der Stelle. Auf jeden Fall hat er in New York, in Chicago, er hat den Schuh jetzt am Fuß gehabt. Er hat sich ja auch mit Joe Fresh kurz dort getroffen. Und dann hat er ja den Schuh gepostet und auch in seiner Story geschrieben, so, yo, ihr könnt aufhören mit den Gerüchten. So, bitte slidet mir nicht in die DMs, slidet nicht meinen Jungs in die DMs, so der Schuh kommt, er wird da sein, meldet euch für Newsletter an, ihr kriegt's mit, so, that's the thing. Und natürlich ist es irgendwie langweilig, weil wir haben doch den ganzen Wave schon gesehen und sie haben doch Waves auch gemacht mit dem Air Max 1. Und was für Waves? War heftig. Auf der anderen Seite ist es aber auch konsequent, denn es ist natürlich jetzt von Patta besetztes Thema, diesen Wave Mudguard zu haben und warum ihn also nicht auf den Air Max 90 zu bringen. Und man kann ja auch darüber diskutieren, ist Jaune langweilig, ist ALD langweilig, ist Armour Manier langweilig, weil sie immer wieder dieselben Colorways
sind
bringen.
Sind alle langweilig. Ne?
Oder ist es Never Change a Running System, Never Change a Winning Team, ist es also konsequent und cool. Und dann kommen wir am Ende des Tages wieder beim Geschmack an. Und da muss ich sagen, aktuell sieht es auf dem Foto ja aus, als wenn es der Persian Violet in Adaption wäre. Mudguard halt in Wellenform. Eine schwarze Zunge, die ich wahnsinnig stark finde, gerade mit den Cream Laces. Ja. Es gab auch schon Leute, die gesagt haben, ey, vielleicht täuscht das Bild und es ist eigentlich der OG True Blue Colorway. Also neben dem Infrared ja der andere OG Colorway. Ist es vielleicht doch eher so das, woran sich das ansetzt, beziehungsweise davon inspiriert? Man weiß es noch nicht. Man wird es wahrscheinlich an besseren Fotos sehen. Oder vielleicht hat Edson auch schon das perfekte Foto gemacht und er ist wirklich in diesem fliederfarbenen. Ich muss sagen, mir gefällt der Colorway wahnsinnig gut. Hätte ich das Wave gebraucht? Nö. Verstehe ich, warum sie es machen? Ja, eben aufgrund der Historie, des Gesetzten auch, das ist jetzt unser Markenzeichen auch und deswegen irgendwie ist es auch konsequent. Wenn er kommt, ich hole ihn. Ich finde gut.
Ja, ich würde sagen, ich bin da bei dir. Ich hätte den jetzt auch nicht gebraucht. Also den Wave, zumindest nicht auf dem Mudguard. Ich finde, der Air Max 90 der Upper ist halt viel, nicht viel komplexer, aber da passiert mehr auf dem Upper als auf dem Air Max 1. Und du kannst den Wave besser beim 1er einbauen, würde ich sagen, als beim 90er. Es sieht mir einfach zu busy aus, muss ich sagen. Ich finde aber den Theme gut. Ich finde es gut, dass sie es weitermachen. Ich finde es auch gut, dass es weiterhin auf dem Air Max ist, ne, auf dem 90, weil die hatten ja auch sehr, sehr geile 90er damals. Und ja, I mean, ich weiß nicht, ob ich ihn mehr holen werde, but I respect it. Und ich glaube, es wird viele Leute geben, die den auch feiern. Hat man ja auch gesehen in den Kommentaren.
Jetzt stellt sich die spannende Frage natürlich, bleibt's bei dem einen Air Max 90 Colorway?
Nein.
Glaube ich auch nicht.
Ja, also, wie viele gab es denn bei dem Einser, ne? Also, sechs?
Weiß, schwarz, blau, orange, burgundy und brown. Also sechs,
ja.
Glaube ich nämlich auch nicht, dass es nur bei dem einen Colorway bleibt. Nächste Frage. Machen Sie die Reihe jetzt durch und kommt noch ein 95er?
Boah, der Wave auf dem 95er, das wäre nice.
So, und es passt von der Historie ja auch. Air Max 1 und Air Max 90 sowieso. Air Max 95 definitiv auch. Amsterdam, Niederlande, aber auch Patta. Chabba, aber auch Hip-Hop. Geht. Kommen wir dann auf den 97er? Wird es einen 98er geben? Ich meine, der 93er, den haben wir jetzt außen vor gelassen, aber der wird eh sträflich vernachlässigt. Natürlich einen Air Max Lite haben wir auch außen vor gelassen, aber wenn wir jetzt so von den, ne, 87, 90, 95, 97, 98 sprechen.
Also es wäre schon cool, aber ich glaube, das wird dann eine Weile dauern, ne? Also der 90, wenn er jetzt auch in 4, 5, 6 Colorways rauskommt, das wird sich über 2 Jahre ziehen, ne? Oder anderthalb zumindest. Dann kommt der nächste. Irgendwann wird es dann auch so, schon wieder, ne? Dann ist es so ein bisschen in Reverse Swoosh Travis Scott Territory.
Auch ein Thema, ja.
Aber man kann ja auch sagen, wie du bereits gesagt hast, Armour Manier macht auch vieles immer sehr, also zum selben Theme, ne? Mit den Farben und immer 2, manchmal 3 Colorways. Die haben jetzt auch was weiß ich, wie viele Jordans, ne? Also den Einser, den Zweier,
also
den Dreier.
Also einer, ne? Den Einer einmal, den Zweier einmal, den Dreier zweimal, den Vierer zweimal, den Fünfer zweimal, dann den Zwölfer zweimal und dann haben wir noch zwei Airship.
Ja, genau.
Und dann haben wir noch nicht über Air Force One gesprochen von way back und noch nicht über das, was jetzt noch kommt mit dem Jordan, ich glaube 37 ist es, ne?
Ja.
Und dem Air Max 90.
Mhm. Nee, 95.
95, genau.
Ja.
Und dem Air Force, der dann noch kommt, also ja.
Ich glaube, das Wichtigste ist aber, dass Putter das selbst feiert, ne? Weil das ist ja ihre Story. Wenn die den Schuh feiern, wenn sie Spaß daran haben, wenn sie den rausbringen und sie auch die Community haben, diese Hardcore-Putter-Fans, die den kaufen, dann ist ja alles andere egal, finde ich.
35 Jahre auch nächstes ja. Jahr, Air Max 90, kommt auch hinzu. Mhm. Und Tim hat uns ja auch im Interview in der Episode gesagt, big things are coming. Ich denke, das wird eines davon sein. Ich denke nicht, dass es dabei bleiben wird. Ich liebe übrigens Tim auch dafür, ne, immer dieses Statement zu droppen. Ja, there will be some hype shit, some collab, you will see.
Just
this
wait.
Will be crazy.
Just wait.
Und ich dann wieder zu ihm so, und gibt's die anderen Air Max 1 dann vielleicht auch noch so? Ah, oh, not next year, but never say never. Also, ey, immer diese bold Statements. Ja, muss man Tim für lieben. Wie gesagt, ich find's geil. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ja. Nö, fühle ich jetzt nicht, brauche ich jetzt nicht. Das ist natürlich auch die Geschmackssache. Aber wir haben ja jetzt die Story, die Geschichte und die Idee dahinter erklärt. Und 2025 zum 35. Jubiläum vom Air Max 90 wird es den Wave geben. Wir gehen nicht davon aus, dass es dabei bleibt. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass sie noch auf den 95er gehen werden.
Ja, sonst wäre es so incomplete, ne? Also mal gucken, never say never.
Never say never.
So, du bist jetzt dran.
Thema Nummer 4. Ich mische mal nochmal durch hier. Und fassen hier rein, ohne hinzugucken. Ich nehme das. Schauen wir mal, was es geworden ist. Wir haben noch ein paar spicy Hot Take Topics hier.
Ich habe Hunger auf spicy food.
Also, Thema Nummer 4. Sauconys Momentum. Schafft die Brand den New Balance Move? Und da muss man an der Stelle vielleicht kurz einmal erklären, was damit gemeint ist.
Ja, also der Gedanke war quasi, dass Saucony gerade am Kommen ist. Wir sehen Saucony mehr und mehr in unseren Timelines. Die J-Tips Collabs waren ja auch sehr Hype. Teilweise auch für das dreifache Retail zu kaufen im Resale. Er hat jetzt wie viele? 3, 4, 5 Colorways rausgebracht, mehrere Collabs. Jetzt kommt auch noch Westside Gunner dazu. Und ich glaube, Saucony pusht echt hart, das zu machen, was New Balance vor, was war das, 3, 4 Jahren gemacht hat. Die haben sich Leute geholt, die Niche-Communities haben, die Niche-Followers-Following haben und einfach das machen, was ihre Community feiert und drauf Bock hat. Die machen nicht das, was der Mainstream haben möchte, die machen ihr Ding, die sind Creators, die sind, ob das jetzt Musiker sind, Rapper, Künstler in einer anderen Art und Weise, Creatives. Und so hat New Balance ganz langsam sich was richtig Krasses aufgebaut. Ne? Also wenn man guckt, Action Bronson ist jetzt für mich einer der Top-Collaborator überhaupt. Nicht nur bei New Balance.
Fakt, definitiv und, Fakt.
Ja, der hatte ein riesen Following, aber das war ein Niche-Following. Ne? Mit seinem Fuck That's Delicious und seiner Musik und so weiter und so fort. Und niemand hätte gedacht, dass seine Schuhe so hart gehen, wie sie gegangen sind, immer noch gehen, ne? Also man hätte sich denken können, dass sie gut ankommen, aber jetzt wirklich so. Und ich habe das Gefühl, dass New Balance mit den Collaborator gewachsen sind. Also viele Partner sind mit den Collabs gewachsen. Du hattest Joe Freshgoods genamedropped. Der war ja auch am Anfang mit seinen, der hat ja einen Kawhi und einen 992, glaube ich, für All-Star Weekend, dieser rote, ne? War auch Valentine's Day Release oder sowas. Und der kam richtig gut an. Und davor, ja, hat man Joe Fresh kurz gekannt. Vielleicht, wenn man in der Streetwear-Szene unterwegs war und so seine Art und seine Brand und so gefeiert hat. Aber eigentlich war er ja relativ klein. Und jetzt ist er massiv. Und ich glaube, das fängt so ein bisschen bei Saucony an. Die sind, wie gesagt, 2, 3, 4 Jahre hinter den anderen Brands. aber die machen es echt gut und langsam. Die wollen nicht, wie wir vorhin auch drüber gesprochen haben, die wollen jetzt nicht den Quick Success haben, sondern die wollen was richtig Gutes aufbauen, was Langfristiges und ihre Partner wirklich kultivieren. Und ich finde das echt gut und feiere das persönlich sehr.
Ich habe Saucony das erste Mal wahrgenommen, als ich früher auf Hardcore-Punk-Shows gegangen bin, wo die Schuhe an dem Fuß getragen wurden, vor allen Dingen der Jazz sehr gerne. Und fand, das war immer eine coole Alternative. Mhm. Gerade auch, wenn man Lust hatte, sich noch mal ein bisschen mehr so mit der Art von Schuhen zu beschäftigen. Natürlich hat man Air Max 1, Air Max 90 gesehen. Natürlich gab es ein bisschen Adidas, natürlich auch New Balance, 576, solche Geschichten, gar keine Frage. Auch 1500er. Aber Saucony war da schon auf jeden Fall am Start. Wenn ich mir das heute anschaue, finde ich diesen Vergleich mit New Balance sehr sinnig. Es ist eine Running-DNA, klar, auch Saucony hat Basketball, ganz viele anderen Sportarten auch, aber es sind natürlich diese Running-Modelle. Mhm. Es ist viel Future-Runner-Kram mit dabei, Pro-Grid etc., Omni-9. Aber sie schaffen es gerade cool, erstens gute General-Release-Colorways zu machen und sich dann, wie du schon sagst, auch Partner reinzuholen. Und ich glaube, wenn sie die Budgets vielleicht noch ein bisschen stärker freigeben, und neben einem J-Tips und einem Gun jetzt so ein bisschen noch mehr und noch mal hier jemanden, vielleicht auch noch mal Female Artist oder Designerin oder sowas noch mal. Mhm. Also einfach gleichzeitig mit 2, 3, 4 Leuten zu arbeiten und das trotzdem so behutsam, wie New Balance das auch gemacht hat, glaube ich, dass New Balance da ein sehr gutes Vorbild für eine Brand wie Saucony sein kann. Und in erster Linie ist das Produkt gut, vom Preispunkt nicht ganz so stark wie Mizuno, finde ich. Mhm. Schon auch nochmal Tacken teurer, ja. Aber jetzt auch nicht, wo du sagst, oh Mann, der Schuh kostet jetzt auch zwischen 250 oder 300. Also man kriegt es schon, auch mal im Sale, keine Frage, aber ich finde, Saucony hat gerade einen schönen, wie sagt man so gut, einen Sweet Spot.
Ja.
Saucony hat wirklich einen schönen Sweet Spot und wenn sie es schaffen mit J-Tips, abseits davon mit J-Tips, aber auch mit 2, 3, 4 anderen Leuten vielleicht auch gleichzeitig nochmal was aufzubauen, so in guten Collabs, mit guten Colorways, schönem Storytelling, guter Emotion, dann haben die da wirklich ein gutes Momentum, was da vor ihrer Nase ist. Und wie gesagt, New Balance hat es vorgemacht, es gibt eigentlich keinen Grund, warum Saucony das nicht auf ihre Art und Weise einfach cool adaptieren kann.
Ja, ich glaube, die Brand braucht es vielleicht zu stark das Wort, aber die brauchen jemand wie ein Teddy Santis oder ein Kiko oder sowas, so ein bisschen mehr so
mehr Führung vielleicht, ne?
Ja,
mehr so Designführung.
Genau, so jemand, der vielleicht wird es auch irgendwann J-Tip sein, ne? Weil der einer der ersten war und immer noch bei der Brand ist und viel Gutes gemacht hat und so, aber ich glaube, die brauchen jemanden, den sie irgendwann mal so ein paar Jahren dann auch mit reinbringen können, der von innen dann auch arbeitet als Consultant oder sowas. Reebok hat es ja auch ganz stark gemacht mit Pyre Moss.
Mhm.
Das fand ich immer eine sehr, sehr gute Collab. Da kam aber, glaube ich, dann nicht mehr viel raus, weil er ist ja dann auch intern geswitcht und sollte dann Creative Director sein. Dann kam irgendwann mal so ein Video raus und danach ist nie wirklich was passiert. Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, warum. Aber ja, Reebok ist auch eine Brand. Die haben richtig einen guten Roster an Collaborators, aber
ich glaube, Reebok in den USA ist auch nochmal anders als Reebok in Europa.
Ja.
Aber da bin ich auch nochmal gespannt, was da passiert. Für mich ist es aber manchmal so ein bisschen wie vieler extrem gute Basketball-Heritage, die jetzt so nicht mehr gespielt werden kann oder gespielt werden will. Und da fehlt's mir dann einfach, weil das ist mein Ansatzpunkt gerade bei einer Brand wie Reebok und vieler. Das ist einfach Basketball.
Mhm.
Aber bei Saucony sind die Sachen eigentlich auf einer echt guten Ebene, finde ich. Und vielleicht wäre es auch mal spannend, wenn man so einmal so eine Big-Name-Collab hätte. Ronnie Fike, Kith auf einem Saucony, richtig geil, knallt, Aufmerksamkeit. Aber vielleicht braucht es auch gar nicht.
Ne? Vielleicht sagen, es muss nicht über Nacht passieren.
Vielleicht sind es dann auch einfach die Leute, die so ein bisschen nischig, wie du schon gesagt hast, da reingehen und was machen. Und ich kann mir das bei Saucony, wie gesagt, echt gut vorstellen. War ja auch nicht ohne Grund letztes Jahr einer meiner Top 5 sogar.
Ja,
so. Und Qualität stimmt, die Modelle sind da, die Heritage ist da. Jetzt einfach nochmal ein bisschen mit den richtigen Leuten, den richtigen Colorways, den richtigen Storytellings und Emotionen daran gehen und dann glaube ich, dass da was extrem Gutes passieren kann.
Ja, die sind auf gutem Weg und wir schauen auf jeden Fall gespannt zu, weil das, you heard it here first, das wird was Großes. Vielleicht in 3 Jahren, aber es wird passieren.
Okay, wir haben hier noch 6 Stück drin. Und einer wird es noch werden. Ich bin sehr gespannt und schieb dir die Mütze der Fröhlichkeit zu.
Ich krieg die Ehre hier, den letzten.
Die Ehre des letzten Themas. Thema Nummer 5. Kidoks. Was wird's werden? Kannst du ein bisschen ASMR auch machen am Mikrofon tatsächlich.
So.
Last but not least.
Last but not least. Ah, hatten wir so halb besprochen. Armand Manier bleibt in den Regalen liegen. Sind Collabs am Ende.
Ja. Ein zweischneidiges Schwert, wie ich finde. Auf der einen Seite finde ich, ein Collab-Partner kann was Wunderbares schaffen. 1 + 1 = 3. Ja, man bringt zwei Welten zusammen und er schafft eine komplett neue Fanbase dadurch. Aber man muss auch zugeben, es ist in den letzten 4-5 Jahren schon echt viel geworden. Spätestens als es dann diese Triple Collabs gab, ne? Ja. Fragment, Travis Scott auf einem Jordan. Das ist dann so, warum? Ja. Was willst du noch dazu packen? So, also kannst du ja noch eine vierte Brand dazu holen und die wird den Schuh jetzt auch nicht besser oder schlechter machen. Und es hat sich so ein bisschen abgenutzt auch. Mhm. Aber auch klar ist, ja, es hat aber auch eigentlich häufig gut funktioniert. Also warum sollte eine Brand davon Abstand nehmen? Ich finde immer, wenn es wirklich dieser Rechnung Folge leistet, 1 + 1 = 3, wenn Kreativität dabei ist, wenn der Partner oder die Partnerin wirklich sich selbst mit einbringen kann, auch die Möglichkeit bekommt, den Respekt bekommt, aber gleichzeitig auch die Brand respektiert und etwas kreiert, wenn dadurch ein Storytelling existiert, wenn dadurch Emotionen geschaffen werden, dann finde ich es immer cool. Dann ist es auch gar nicht wichtig, ob ich das jetzt persönlich anziehen würde oder nicht. Ich finde das in erster Linie erstmal cool. Schön, dass es das gibt. Schön, dass diese Story erzählt wird. Schön, dass ich etwas mitbekomme. Schön, dass mir der Künstler, die Künstlerin, Designer, Designerin, wer auch immer, jetzt was von sich mitgibt, mich in seine Welt holt, mir zeigt, so guck mal, das ist mein Ansatz. James Whitner hat das mit Black Culture und vor allem Black Female Culture extrem gut geschafft. So, ich bin nicht schwarz. Was weiß ich darüber? Ich habe es nicht erlebt. Ich kann nur darüber lesen, ich kann nur Leuten zuhören, ich kann nur die Geschichten mitbekommen. Und dass er mir sie erzählt und zeigt aus seiner Warte, aus seiner Sicht, die sicherlich auch nochmal anders ist als die Black Female Culture am anderen Ende des Landes oder in Afrika oder in weiß ich nicht wo, auch vollkommen klar. Aber es hat mir eine Welt geöffnet, ich habe es gecheckt, ich habe es mir angeguckt und konnte dann entscheiden, wie finde ich das, beziehungsweise gefällt mir dann das Produkt. Das finde ich geil und dann finde ich Collabs auch super. Aber ja, wir haben auch die Gegenbeispiele gesehen. Beispiele, wo man gesehen hat, ey, wir packen das jetzt einfach nur zusammen, dann haben wir Namen drauf geklatscht und dann ist das jetzt was. Ja. So. Und auch da, Geschmackssache, kann man sich drüber streiten. Ja, wenn man jetzt irgendwie, was haben wir gesehen, Palace und Umbro. Wenn man jetzt Palace-Logo und das Umbro-Logo zusammenpackt oder noch besser, Palace und Calvin Klein, packt man zusammen. Ist das jetzt geil oder nicht? Ich persönlich fand's cool, weil es ein geiler Schnitt zwischen so zwei Mengen war. Auf der einen Seite so Calvin Klein, Menswear, US Preppy so und dann auch mit CK1 und diesen damaligen Werbungen, schwarz-weiß, Unterwäschemodels, CK1. Und dann haben die einfach CK1 Palace daraus gemacht. Irgendwie, ich fand das lustig, ich fand das witzig, ich fand das auch so ein bisschen so, ey, das ist Skateboarding, wir gehen rein, wir nehmen uns, was uns gehört, wir machen das einfach und dann bauen wir das dann um und let's go. Aber ja, klar, Geschmackssache. Die Frage ist, braucht man das, will man das oder nicht? Es gibt gute Beispiele, es gibt Negativbeispiele. Ich verstehe aber auch, wenn Leute sagen so, ey, das ist wieder nur eine Collab, ich will jetzt einfach stehen lassen, interessiert mich nicht. Dass das jetzt gerade bei Armand Manier passiert ist, konnte ich ehrlicherweise nicht so richtig nachvollziehen, weil ich fand die Produkte echt gut. Ich bin aber mittlerweile auch auf diesem Pokémon-Level einfach so, ich habe jetzt angefangen, den Armand Manier Jordan zu kaufen, jetzt muss ich einfach alle anderen Armand Manier Jordans kaufen, aber ich finde sie wirklich auch alle gut. Und ich weiß, viele Leute regen sich auch über dieses gesteppte Inlay auf, finde ich im Gegensatz dazu wahnsinnig geil, ich finde es auch bequem, ich habe diese Kommentare gar nicht verstanden, aber so ist auch jeder unterschiedlich. Ja. Long story short, es gibt gute Beispiele, es gibt schlechte Beispiele, es gibt vor allen Dingen ganz, ganz viel, über das man sich unterhalten kann. Aber, wie gesagt, wenn 1 und 1 immer noch 3 ergibt, finde ich immer noch Collab vollkommen nachvollziehbar und auch gut.
Ja, aber du, es gab ja auch früher, als es weniger Collabs gab, trotzdem schlechte Collabs oder ja, durchaus, nicht durchdachte Collabs. So, oh hey, keine Ahnung, wir sind, vielleicht kein gutes Beispiel, aber Crocs oder eine neue Brand und wir wollen was Großes machen. Wir zahlen hier ganz viel Geld und machen mit dem und dem was, ne? Gab's immer. Wird es immer geben.
Natürlich.
Ich finde, Es gibt, klar, es gibt sehr, sehr viele Collabs. Manchmal gibt es auch zu viele Collabs. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung muss sich auch von den Konsumenten und von der Community so ein bisschen verändern. Es muss nicht alles immer sofort weg sein, damit es cool ist. Ja?
Ey, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Nur weil etwas nicht direkt ausverkauft ist oder dann auf dem Resell-Markt das Fünffache kostet, heißt das nicht, dass es uncool ist. Am Ende des Tages entscheidet immer noch jeder für sich selbst, finde ich es cool oder finde ich es nicht cool. Mhm. Und die Frage ist ja auch, was mache ich daraus? Es war ja auch vor vielen, vielen Monaten mal ganz geil und angesagt, nicht damit zu flexen, wie teuer etwas ist, sondern wie günstig man das gekriegt hat und wie geil man das jetzt in sein Outfit eingebaut hat. Oder dass man zum Beispiel etwas aus einem Kontext nimmt und in einen neuen Kontext einbaut. Das war ja eigentlich angesagt. Und auch dieser Individualismusgedanke dahinter. Deswegen, ich finde das einen wahnsinnig wichtigen Punkt, den du da ansprichst, nur weil etwas nicht direkt ausverkauft ist, heißt es nicht, dass es uncool ist.
Genau, und es können auch immer mehr und mehr Collabs kommen, weil es gibt immer mehr und mehr Stimmen, mehr Geschichten, die erzählt werden. Wir werden diverser, die Community wird diverser, die Creatives, mehr Leute, die vielleicht vor 20 Jahren keine Chance bekommen hätten oder vor 10 oder vor 5 Jahren, zum Beispiel Frauen, People of Color etc. mit bestimmten Brands, die kriegen jetzt eine Voice und das ist was Gutes. Ne? Und dann hat jeder auch irgendwas, mit dem er connecten kann. Und was er feiert. Und dann kann er das kaufen, wenn andere es nicht haben wollen, weil sie es nicht feiern, nicht verstehen, einfach nicht haben wollen, sich nicht leisten können, whatever, dann ist das auch okay. Ne? Und das haben wir jetzt auch heute und in anderen Folgen und so immer wieder besprochen. Ne? Die Kultur ist nicht tot, die Culture ist nicht tot. Collabs sind auch nicht mehr oder sind nicht lame, die werden es nie sein. Es gibt halt gute Collabs und weniger gute Collabs und dann Collabs, die keinen Sinn ergeben, einfach weil die Motivation falsch war von den Brands. Aber dass jetzt Sachen in den Regalen stehen, ist nichts Schlechtes. Und das sagen auch viele, nicht nur wir. Ne? Also ich glaube, das ist ein gutes Statement und kann man auch irgendwie so hängen lassen.
Ich finde einen Punkt noch wichtig, den du angesprochen hast, den ich gerne nochmal kurz aufgreifen möchte. Das Identifikations- oder die Identifikationsmöglichkeit, die Leute natürlich jetzt auch haben, ne? Frauen, People of Color, LGBTQAI+, dass die jetzt auch gesehen werden, stärker gesehen werden, ist für viele, die eben sich als Teil identifizieren oder sehen oder sind, wie auch immer man es jetzt worden möchte, extrem wichtig. Aber auch wenn man nicht Teil davon ist oder man ist jetzt nicht People of Color oder man ist halt nicht Geschlecht das oder was auch immer, man lernt ja dadurch. Man erfährt die Welt, man bekommt etwas mit, was man vielleicht so nicht mitbekommen hätte. Und das ist doch das wahnsinnig Geile, dieser Austausch auch untereinander. Auch dass dieses globale etwas mitbekommen, die Geschichten hören und schauen so, was passiert da gerade eigentlich? Also diese Sichtbarkeit.
Und das ist auch, warum diese ganzen Kampagnen und die Storylines und der Content, ob das Bilder sind oder Videos oder Posts von den Brands und den Collab-Partnern so wichtig sind. Weil es ein Produkt kann die geilste Story haben, aber wenn die nicht richtig erzählt wird, dann hat sie keine Story. Dann ist es auch egal, dann geht's an Leuten vorbei. Und deswegen gibt es Leute wie J-Tips, wie Amma Manier, wie
Joe Fresh Goods,
die halt wirklich richtig gute Geschichten erzählen und das dann auch wirklich pushen durch den Content, durch die Kampagne. Nicht nur der Schuh, nicht nur die Box, sondern alles andere drumherum ist wichtig. Und das sollte man auch mit konsumieren. Und
da muss man auf jeden Fall auch einen Shoutout an unsere hiesigen Brands geben. Hikmet und Sonra, Till und Flowers for Society. Da wird sich etwas ausgedacht. Und das ist das Wichtige. Erzählt den Leuten, was da passiert. Ich meine, wenn es egal wäre, was wir am Fuß tragen, dann könnte man halt auch einfach irgendwas anziehen. Aber nein, wir wollen ja diese Stories, wir wollen die Emotionen, wir wollen Teil von etwas sein. Wie diese Flowers for Society auch so als wirkliche Familie mittlerweile dasteht. Ich sehe es ja auch in den Kommentaren, wie die Leute am Start sind. So, das kommt nicht einfach nur daher, weil das Produkt vielleicht cool ist. Mhm. So, sondern weil darum etwas kreiert wird. Ein Following, das ist ja auch meine Frage. Do you want a culture or a cult?
Ja.
So, und das Kulturelle fließt da einfach mit ein. Und ich finde es einfach wahnsinnig spannend und egal, und das habe ich, da war Sakai immer mein bestes Beispiel. Sakai, Vapor Waffle, oder auch der LD Waffle, ein Schuh, den finde ich gut. Ich sehe ihn nur nicht an mir selbst so wirklich, aber ich habe gecheckt, was die Idee dahinter ist, weil es mir erklärt wurde. Und ich konnte dadurch eine Emotion entwickeln. Und auch wenn die Emotion dann nicht die war, dass ich sage, ja, ich gebe Geld für diesen Schuh aus, ich kaufe den, ich ziehe den an, war es trotzdem eine positive. So, und selbst wenn es eine negative gewesen wäre, so ist doch viel geiler, dass man sich darüber austauschen kann. So, ich finde, man sollte dann aber das immer noch respektvoll machen. Aber long story short, so, da ist einfach etwas und ich finde, wenn das erzählt wird, wenn eine Story dabei ist, wenn die Assets mich abholen, wenn ich ein Video dazu sehe, wenn ich Fotos dazu sehe, wenn das passiert. Und ja, man muss sich heutzutage darauf einlassen, weil es passiert ja auch viel. Mhm. Ja, man hat ja auch nur eine begrenzte Aufnahmekapazität, aber sich darauf einlassen und dann da eintauchen, ey, ich finde, es gibt fast nichts Schöneres. Und jetzt nehmen wir das mal weg von Sneaker, Streetwear, von Fashion und gehen mal hin einfach zu dem Zwischenmenschlichen. Ich habe es wieder erlebt, jetzt zuletzt in Amsterdam oder auch in Paris. Das sind für mich jetzt keine fremden Städte. Das sind ja auch keine fremden Kulturen. Ich meine, ich reise innerhalb Europas, Ländergrenze, zack, bist du da. Ja. Trotzdem, hinfahren, sich mit den Locals unterhalten. Und einfach mal fragen so, yo, was geht hier? Das ist das Spannende. Und selbst wenn es nur darum geht, dass der sagt so, yo, check mal die Boulangerie aus oder check mal den Store aus, so, da ist richtig geil und das, das sind diese Local-Tipps, das sind die Stories, das sind die Emotionen. Das macht doch Spaß. Irgendwo hinfahren und einen Reiseführer aufschlagen und sagen so, ja, ich gehe jetzt überall dahin, wo alle hingehen, so, ja, das kann ja jeder und das ist ja auch okay, klar, Notre Dame guckt man sich an, Eiffelturm guckt man sich an, ist ja auch cool. Aber darüber hinaus gibt's doch noch so viel mehr. Deswegen, sich einen Schuh anzuziehen, cool, mach's, aber darüber hinaus gibt's doch noch viel mehr. Und das zu checken, ist geil. Und wenn das eine Collab schafft, perfekt.
Big facts.
Fünf große Themen. Was machen wir jetzt eigentlich mit den anderen fünf Themen? Vielleicht machen wir noch eine zweite. Die machen wir
irgendwann mal. Als Überraschung.
Vielleicht machen wir ja auch eine Doppelfolge raus und die nächste Episode, die 150, könnte dann auch die anderen fünf Themen haben.
Maybe.
Vielleicht schmeißen wir aber noch weitere fünf Themen noch
genau,
mit rein.
Genau, damit es dann nicht genau die sind, sondern vielleicht sind es dann auch nochmal neue.
Wir denken mal drüber nach. Vielleicht kommt aber auch in der 150 wieder ein Interviewgast. Wir wissen es noch nicht. Wir werden es sehen. Für euch gilt natürlich wie immer, checkt die Themen, kommentiert, unterhaltet euch. Wie gesagt, gibt ja auch was zu gewinnen. Shoutout an A Few Goods und das ganze Team drumherum. Und dann bleibt uns nicht viel mehr zu sagen als vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit rund um diese Episode. Ihr wisst Bescheid, folgen, liken, kommentieren, 5 Sterne, ihr wisst. Euer Support bedeutet uns viel, wenn ihr das tut, sehr geil. Gebt diesen Support auch ans Team von Sneakerjägers, auch ans Team von Deadstock Sneakerblog und einmal Liebe geben wir zurück. Ich rezitiere den Kommentar, den der Jens geschrieben hat. Er sagt, wenn ihr nicht wärt, dann wäre die deutsche Sneaker-Szene schon lange am Arsch. Danke für eure Arbeit und eure Leidenschaft. Macht weiter so. Vielen lieben Dank. Ist, glaube ich, nicht ganz so krass. Sehe ich nämlich nicht so heftig. Aber freut mich natürlich, dass wir ein bisschen dazu beitragen können, dass zumindest Jens an der Stelle sagt, so, geiler Content. Das freut uns sehr. Bleibt uns gewogen. Wir hören und sehen uns in der nächsten Episode wieder oder in einem Vlog. Vielleicht reist du zwischendurch ja noch nach Tokio.
Mal gucken.
Blinkst ein bisschen was mit. Wäre auch ganz schön. Kit auf jeden Kats. Fall. Ja, das die. Ah, stimmt, hast du eigentlich was mitgebracht?
Ja, aber die schmecken ja echt schlecht. Also das will ich dir nicht antun.
Sind das diese Wasabi, diese grünen?
Wasabi habe ich mitgebracht. Apfel, was wirklich schlimmer ist als Wasabi. Und Orange. Orange und Schokolade schmeckt einmal gar nicht gut.
Nee, da bin ich auch kein Fan von. Gut, dann bin ich traurig drum, dass du nichts auf diesen Tisch gebracht hast. Das war die 169. Episode. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören und sehen uns wieder bei der nächsten. Peace.
Peace out.